Ja, wir haben mal aufgehört mit dem Ende der Rebellion Abschaloms, die ja auch mit seinem Tod endet und der großen Trauer Davids über den Tod seines Sohnes, wo ihn dann, könnte sagen, sein Feldherr Joab wieder zur Raison bringt und ihm sagt, von dir aus hätten wir ruhig alle sterben können, wenn nur Abschalom am Leben geblieben wäre. Und es beginnt dann, da fangen unsere heutigen Texte mit an, eben mit der Rückkehr Davids nach Jerusalem, die sich durchaus in verschiedenen Abschnitten abspielt und eben auch wichtig ist, welchen Leuten er dabei begegnet. Und das Interessante ist, dass es zunächst so aussieht, dass es gerade die Stämme Israel ohne Juda sind, die vor allem ein Interesse daran haben, David zurückzuholen, bis dahin, dass David seinem eigenen Stamm, den Judäern, sagt, möchtet ihr mich vielleicht auch zurückhaben, sozusagen, warum kommen wir alle anderen eher? Und das sind offensichtlich irgendwelche Spannungen da. Der erste, der sich beeilt, an den Jordan zu kommen, ist Shimi ben Gera, von dem wir ja letztes Mal gehört haben, auch jemand, der in irgendeiner Form mit zum Haus Saul gehört. Wie genau die Verwandtschaftsverhältnisse sind, wissen wir nicht. Und der David ja sehr verflucht hatte als Mann des Blutes und ihn mit Steinen beworfen hatte. Und jetzt natürlich sein Leben retten möchte und von daher sowohl sich entschuldigt, als aber auch durchaus einige Männer mitbringt, die zeigen, dass David sozusagen einen Vorteil davon hat, wenn er ihn nicht töten wird, weil er ihm eben auch neue Leute zuführt. Und es kommt auch Ziba, der Diener Mephibosheths, des Sohnes Jonathans, der ja David auch teilweise begleitet hatte. Und danach taucht Mephibosheth selber auf, von dem Ziba behauptet hatte, er sitzt in Jerusalem und hofft, das Königtum zu bekommen. Während Mephibosheth jetzt aber zu David sagt, Ziba hat mich betrogen. Ich wollte mich reisefertig machen, aber er war schon weg, als ich endlich soweit war. Und Mephibosheth, heißt es auch, hat sich in der ganzen Zeit, wo Abschalom in Jerusalem war, nicht die Haare und den Bart geschert, also Trauerbräuche gepflegt. Und David entscheidet sich dann, er hatte ja als Ziba ihn begleitet, hat gesagt, er wird den ganzen Besitz von Mephibosheth bekommen. Und David entscheidet sich dann inzwischen den beiden zu teilen, wo man dem auch die Frage kommt, ja, wer von den beiden hat denn nun die wahre Version der Geschichte erzählt? Und ist das wirklich so eine richtige Entscheidung, jetzt zwischen beiden den Besitz zu teilen? Dann trifft David natürlich auch die Frauen, die er zurückgelassen hat, um den Palast zu bewachen, und mit denen Abschalom ja geschlafen hatte. Und wir erfahren dann einerseits, dass er sich zwar ja um den Lebensunterhalt der Frauen kümmert, aber natürlich auch klar ist, dass er keinen Verkehr mehr mit ihnen haben wird und auch kein anderer Mann mehr mit ihnen Verkehr haben wird. Sind also im Grunde genommen als lebende Witwen im Palast eingeschlossen. Und während eben diese ganzen Epochen, Phasen der Rückkehr Davids nach Jerusalem sich noch abspielen, geht eben die Konkurrenz zwischen den Israeliten und den Judäern, die ja eben im Gegensatz zu Israel gesehen werden, immer weiter. Und schließlich ist es Sheva ben Bichri, der erzürnt darüber ist, dass die Judäer mehr Anteil an David haben wollen und zu einer Revolte aufruft. Und dagegen wird auch die Armee Davids wieder in den Krieg geschickt und eigentlich soll Amasa, der Feldherr Abschaloms war, die Armee anführen. Das war wohl auch so ein Schachzug von David, diesen Heerführer auf seine Seite zu bekommen und vielleicht auch Joab, der ja Abschalom getötet hat, auf die Weise loszuwerden. Das Ganze funktioniert aber nicht, denn als Joab Amasa be begegnet, gibt er ihm zwar den Friedenskuss, aber es passiert dabei, dass Amasa von seinem Schwert aufgespießt wird. Der Text verrät uns nicht, ob das ein Unfall ist oder ob es absichtlich geschehen ist. Wir haben ja Joab schon als jemanden kennengelernt, der durchaus weiß, Leute, die ihm unlieb sind, beiseite zu räumen. So ist es dann Joab, der die Armee gegen Sheva ben Bichri führt und das geht bis ganz weit in den Norden, bis nach Avel Bet Maacha, das liegt etwas nördlich der heutigen Stadt Kiryat Schmona, also fast an der libanesischen Grenze. Und er belagert die Stadt dort und dann taucht wieder eine weise Frau auf. So ähnlich wie die weise Frau, die damals Joab selber geschickt hatte, um David mit Abschalom zu versöhnen. Und die führt so von der Mauer der befestigten Stadt Verhandlungen und sagt, willst du eine ganze Stadt in Israel ausrotten? Und Joab sagt natürlich auf gar keinen Fall. Wenn ihr mir Sheva ben Bichri ausliefert, ist alles in Ordnung. Mehr will ich gar nicht. Und die Frau überzeugt dann die Einwohner der Stadt, dass es besser ist, diesen Rebell, der gar nicht aus ihrer Stadt ist, sondern sich dahin geflüchtet hat, zu opfern. Man schlägt ihm den Kopf ab und wirft Joab den Kopf von der Stadtmauer runter. Und damit ist die Stadt also gerettet und auch die Rebellion zu Ende. Und im nächsten Kapitel, dann Kapitel 21, fängt das an, was die meisten Ausleger, zumindest heute, aber teilweise auch traditionelle Ausleger, als Anhänge zum Buch Samuel oder zur Geschichte Davids sehen. Das heißt, es ist nicht mehr notwendig, jetzt die chronologisch so geordnete Geschichte, sondern es sind Berichte, teilweise, wie wir nächstes Mal sehen werden, auch ein Lied Davids, Listen seiner Helden, die wahrscheinlich irgendwo untergebracht werden mussten. Das erste Kapitel im Kapitel 21 ist erst nochmal eine erschreckende Geschichte, die auch eigentlich die letzte Abrechnung, könnte man sagen, mit dem Haus Saul ist. Es heißt dann nämlich, dass es 3 Jahre eine Hungersnot gab und schließlich im dritten Jahr David Gott fragt, warum die Hungersnot da ist. Und die Antwort ist, dass es wegen Sauls ist und weil er die Gibeoniten getötet hat. Und das ist etwas sehr Überraschendes, denn wir haben vorher im Buch Samuel nie was davon gehört, dass Saul irgendetwas mit den Gibeonitern, die ja keine Israeliten waren, sondern zu Josuas Zeiten am Leben gelassen worden waren, weil sie sich als von fern gekommene ausgegeben hatten. Also, dass Saul mit denen was zu tun hatte, wird nirgendwo erzählt. Das macht die Sache schon merkwürdig. Und David fragt dann die Gibeoniter, was sie denn als Genugtuung haben wollen. Und es stellt sich heraus, dass sie verlangen, dass 7 der Nachkommen Sauls getötet werden. Das ist nicht, also eine Form der Hinrichtung, was genau damit gemeint ist, aber offensichtlich ist es eine öffentliche Hinrichtung an einem Pfahl, an dem sie langsam sterben. So ist es vermutlich gedacht. David entscheidet sich nicht, Mephibosheth, den Sohn Jonathans, den Enkel Sauls, auszuliefern, eben wegen seines Bundes, seines Treueschwurs an Jonathan. Die 7, die übrig bleiben, sind die beiden Söhne der Nebenfrau Sauls, von Rizpa ben Bat Aya, und die 5 Söhne, wie es heißt, Michals, die sie von Adriel aus Mechola hatte. Und da haben wir natürlich ein Problem, denn erstens wissen wir schon, Michal hatte keine Kinder und das war ja auch gerade als eine Art Strafe gesehen worden. Und zweitens, Adriel aus Mechola wird als der Mann ihrer Schwester Merav erwähnt. Also auch ein Problem, mit dem man sich auch noch auseinandersetzen muss. Aber jedenfalls sind es diese 5 Enkel Sauls, von einer seiner Töchter zumindest, die also auch mit hingerichtet werden. Und dann bleiben die Leichen hängen, was auch eine Sache ist, die erstaunen kann, auch im Vergleich zum Gesetz der Tora, das verlangt, dass Hingerichtete noch vor Einbruch der Dunkelheit begraben werden sollen. Aber hier bleiben sie Monate hängen und Rizpa bat Aya, die Mutter der 2 Getöteten, steht bei den Leichen und vertreibt mit einem Tuch immer wieder die Vögel. Also will nicht, dass die Leichen noch weiter geschändet werden und tut das wohl einige Monate, muss man sich wohl denken, den ganzen Sommer, bis endlich so der erste Regen kommt. Und als David dann von ihrem Tun hört, entschließt er sich, sowohl die Leichen der Hingerichteten als auch die Leichen Sauls und Jonathans, die ja in Jabesh Gilead begraben worden waren, im Familiengrab der Sauliden, im Grab von Sauls Vater Kisch, beizusetzen. Und erst dann heißt es im Grunde genommen, dass wirklich Regen kommt und damit die Plage vorbei ist. Und danach kommen noch einige Verse, die uns nochmal zusammenfassend von Kriegen Davids gegen die Philister erzählen, auch von einigen besonderen Helden. Und das besonders Überraschende daran ist, dass dann in einem halben Vers gesagt wird, dass derjenige, der Goliath nicht getötet hat, nicht David war, sondern ein Mann namens Elchanan ben Jairi. Was also auch sehr überraschend ist, dass es offensichtlich noch eine andere Tradition gibt, über den der Goliath getötet hat. Ja, das sind die Texte, die wir heute haben. Und ich habe zunächst mal auch so ein bisschen, um einen Überblick über die ersten beiden Kapitel zu geben, das Verhalten Davids gegenüber Mephibosheth ausgewählt und danach Texte, die sich wirklich mit dieser furchtbaren Geschichte im 21. Kapitel der Hinrichtung der Nachkommen Sauls befassen und da eben auch unterschiedliche Ansätze von Auslegern sind, wie das zu verstehen ist, wie weit David daran schuldig wird oder auch nicht, ob das etwas ist, was ihm zum Vorteil gereicht. Also auch da gibt es unterschiedliche Ansätze, das zu sehen. Ja, zunächst mal zu David gegenüber Mephibosheth. Da haben wir den Text von Amnon Barzag, der vorher schon da hatten wir auch keinen Platz für uns, noch mit den Texten zu befassen, der vorher schon dargestellt hatte, dass das Verhalten Sibas offensichtlich ziemlich schwierig ist und auch es von David her nicht in Ordnung ist, dass er sofort Ziba glaubt, dass Mephibosheth ihm nicht treu ist. Ja, also da schreibt er: Wir haben gesehen, dass Ziba sich über den Besitz des Hauses Saul hergemacht hatte. Und nachdem David diesen Besitz dem gelähmten Mephibosheth übergeben hatte, auf eine günstige Gelegenheit wartete, sich ihn zurückzuholen. Während der Rebellion Abschaloms kam Ziba zu David und half ihm mit Ausrüstung und Verpflegung, gewann so das Herz Davids und erhielt von ihm den Besitz mit Mephibosheths zurück, weil er diesen fälschlich beschuldigte, dass er in Jerusalem geblieben sei, um das Königtum zu bekommen. Wir sind auf die Unlogik dieser Behauptung eingegangen und auf Davids überraschende Entscheidung, Ziba den Besitz zu übertragen, ohne überhaupt die zweite Seite anzuhören. Wir haben erklärt, dass David möglicherweise seine gemischten Gefühle gegenüber Jonathan, der bei seinem Vater blieb und sich David bei seinem Herumziehen nicht anschloss, auf Mephibosheth übertrug. Es zeigt sich, dass Ziba zu David eilte, um ihm noch mehr Unterstützung zu bringen. Vor der zu erwartenden Begegnung Davids mit Mephibosheth, bei der der König die logische und abgewogene Version Mephibosheths über das Geschehene hören würde. Das Erste, was nach der Rückkehr Davids nach Jerusalem berichtet wird, ist tatsächlich seine Unterredung mit Mephibosheth. David warf Mephibosheth sofort vor: Warum bist du nicht mit mir gegangen, Mephibosheth? Es scheint, dass sich in diesem Satz ein tieferer Schrei verbirgt. Warum bist du nicht mit mir gegangen, Jonathan? Warum bist du nicht mit mir gegangen, Mephibosheth? Warum seid ihr nie an meiner Seite, gerade in dem Moment, in dem ich am meisten auf die Unterstützung zuverlässiger Menschen angewiesen bin? Aber Mephibosheth bekam keine Angst und erwiderte David mit redlichen Worten, die klingen, als kämen sie direkt aus dem Herzen. Aus den Versen ergibt sich deutlich, dass Mephibosheth im Recht ist. Er hat sich gefährdet und während der Rebellion Trauerbräuche ausgeübt. So handelt zweifellos nicht jemand, der da sitzt und wartet, dass mir das Haus Israel heute das Königtum meines Vaters zurückgibt, wie Ziba über ihn behauptete. Auch Mephibosheths ergriffene Worte über die Seelengröße Davids, der ihm trotz aller Umstände Gunst erwies, verstärken dieses Gefühl. Aber David achtet auf all das nicht. Und der König sagte zu ihm: Warum redest du noch weiter? Ich habe gesagt, du und Ziba teilt euch das Feld. David antwortete ungeduldig. Er verhielt sich, als könne er nicht entscheiden, wer recht habe, und teilte das Feld zwischen Ziba und Mephibosheth. David hatte sich nicht von dem Zweifel über Jonathans wahres Verhältnis zu ihm befreit und entschloss sich, ihm auf dem Rücken des bedauernswerten Mephibosheth Ausdruck zu geben. Unsere Weisen seligen Angedenkens haben Davids Entscheidung scharf kritisiert. Rabbi Jehuda sagte im Namen Ravs: In dem Moment, in dem David zu Mephibosheth sagte, du und Ziba teilt euch das Feld, kam eine Himmelsstimme und sagte zu ihm: Rechaveam und Jerobeam, also Rechaveam, der Sohn Salomos, und sein Gegenspieler Jerobeam, werden das Königtum teilen. Rabbi Jehuda sagte im Namen Ravs: Wenn David nicht auf die böse Nachrede gehört hätte, wäre das Königtum des Hauses David nicht geteilt worden, Israel hätte nicht den Götzen gedient und wir wären nicht aus unserem Land exiliert worden. Davids doppelte Verletzung Israels, Mephibosheths, des letzten Nachkommen aus dem Haus Saul und der Stämme Israels selbst, die auf einmal sehen, dass David eine besondere Bindung an den Stamm Juda hat und die konsequente Politik der Gleichbehandlung der Stämme aufgegeben hat, führten zur Rebellion von Sheva ben Bichri, die mit dem Schlagwort eröffnet wird: Wir haben keinen Anteil an David und keinen Erbbesitz am Sohn Ischais. Jeder in seine Zelte, Israel. Diese Rebellion wurde zwar schließlich niedergeschlagen, noch bevor sie an Stärke gewann, aber die Auswirkungen des Bruchs verschwanden nicht und die Schäden wurden nur für eine Generation zurückgedrängt, bis zum Ende der Herrschaft Salomos, als das Reich für immer auseinanderfiel. Der direkt Verantwortliche für diesen Prozess war zwar Salomo selbst, aber als die Rebellion an der Spitze von Jerobeam ben Nevat ausbrach, wurde auf einmal das Schlagwort der vorigen Generation hervorgeholt. Haben wir etwa Anteil an David und Erbbesitz am Sohn Ischais? Jeder in seine Zelte, Israel. Ja, hier ist auch wieder so ein Beispiel, wie man sieht, wie ein kleiner Zwischenfall große Folgen haben kann, sozusagen, zumindest so, wie es die Rabbinen interpretieren. Ja, sind dazu Anmerkungen? Frau Fichtbauer.
Ja, seit wann haben wir hier in der Bibel diese Scheidung von Israel und Juda? Also ich habe das nicht so recht mitbekommen. Das spiegelt doch meines Erachtens eigentlich eine spätere Situation. Also das Reich Israel, die 10 Stämme oder 11 Stämme und dann Juda. Der südliche Stamm, also um Jerusalem herum. Ich habe, ab wann ist diese Scheidung da? Das erstens mal das. Das ist eine Frage. Zweitens, konnte David überhaupt dem Ziba glauben? Ja, es wird ja hier so getan, als ob er die Vorwürfe, die er innerlich seinem Freund Jonathan macht, auf dessen Sohn überträgt. So wird das ja interpretiert. Ja, aber ganz grundsätzlich, wir haben gehört, also es wird, der Ziba behauptet ja, der will das Königtum für sich, deshalb ist er in Jerusalem geblieben. Das konnte doch David, hätte doch gar nicht glauben können. Und zwar haben wir dreimal gehört, Saul überragte alle, er war sehr groß. Und dieser körperliche Vorteil prädestinierte ihn quasi auch schon wieder für eine besondere Rolle. Das gleiche bei David,
Entschuldigung.
der wird zwar nicht als groß, aber behende und elegant und ich weiß nicht was gezeigt und Abschalom als ganz besonders schön und diese körperlichen Vorzüge werden immer so merkwürdig herausgestellt, was mich also stört, muss ich sagen, weil ja ein körperlicher Vorzug doch nicht auf geistige Fähigkeiten unbedingt schließen lässt oder moralische. Aber hier, er ist ja sogar gelähmt. Und dem dann vorzuwerfen, warum bist du nicht bei mir gewesen? Was hätte er ihm helfen können? Während der 80-Jährige, der dann, ich weiß nicht, wie der heißt, kommt ja dann auch vor.
Basilei, ja.
Ich kann das nicht wahrhalten. Der sagt doch, was helfe ich dir denn? Ich bin dir doch nur eine Last, wenn ich mitgehe. Das ist vernünftig. Und er wäre ihm ja auch nur eine Last gewesen. Aber wenn der in Jerusalem blieb und dann die Trauerbräuche vollzogen, sich die Haare geschnitten und so weiter, das ist ja, also das sind jetzt zwei Fragen. Hätte David nicht sofort eigentlich sagen müssen, was der Ziba da erzählt, das stimmt nicht. Und das Erste, wie kommt es zu dieser Scheidung? Also Israel und Juda. Ja, das sind meine beiden Fragen.
Ja, also fangen wir mit dem zweiten an. Das ist ja tatsächlich das, was Amnon Barsag betont, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass Ziba David belogen hat. Und spielt sicher das mit, was Sie gesagt haben, dass Mephibosheth ja wirklich mehr eine Last für David gewesen wäre, wenn er mitgekommen wäre. Und man kann wohl auch sagen, wenn derjenige, der gegen David rebelliert, sein eigener Sohn ist, der sich selber zum König machen will, wieso sollte Mephibosheth denken, dass Absalom ein Interesse daran hat, ihm das Königtum zurückzugeben? Auch das klingt nicht besonders logisch. Und auch die Frage eben des Gelähmten, das wird nachher nochmal in den Texten auch wichtig werden, ob das wirklich etwas ist, was ihn daran hindern würde, König zu sein, oder nicht. Weil was Priester angeht, ist es klar. Da gibt es eindeutige Vorschriften in der Tora, dass Leute, die gewisse körperliche Gebrechen haben, zwar die Speisen, die Priester bekommen, mitessen dürfen, aber nicht den Opferdienst ausführen dürfen. In den Vorschriften über die Könige wird da nichts eindeutig drüber gesagt, aber zumindest einige Ausleger sehen ja in der Lähmung Mephibosheths einen Grund, dass er nicht König werden kann. Und das wird auch gleich nochmal in der Frage eben, dass David ihn verschont hat. War das einfach etwas, was er sich leisten konnte, weil Mephibosheth sowieso nicht König werden konnte, oder war es besonders großherzig? Kann man sich auch nochmal streiten. Und natürlich, was Sie gerade sagten, dass ein körperliches gutes Aussehen moralisch noch gar nichts sagt, das kommt ja eigentlich auch bei Saul zum Ausdruck, der eigentlich vom Äußeren perfekt hätte sein sollen und sich dann auch immer mehr als unfähig erweist. Also soweit zu Mephibosheth. Die Sache mit Israel und Juda ist wirklich etwas, was so ein bisschen unvermittelt auftaucht. Also wir haben einerseits eindeutig nach dem Tod Salomos, wo, so wie es in der Bibel dargestellt wird, die 10 Nordstämme abfallen, denn damit das Königreich Israel als Gegenpol zum Königreich Juda entsteht, heute in der Forschung sehr diskutiert und eigentlich eher, ist fast schon Konsens, dass es dieses eine Reich wahrscheinlich nie gegeben hat, sondern dass es immer diese Teilung gegeben hat. Dem steht natürlich entgegen im Buch Genesis, dass ja alle, einschließlich Juda, zu den 12 Söhnen Jakobs, der ja auch Israel heißt, gehören und damit natürlich auch Juda zu Israel gehört. Und genau dazwischen eigentlich befindet sich die Geschichte Davids. Konnten merken im Buch Josua, im Buch der Richter und im Buch Samuel, bis David auftaucht, kommt der Stamm Juda so gut wie nicht vor. Also wirklich nur mal ganz am Rand wird er erwähnt und erscheint er nicht einer der wichtigen Stämme zu sein. Und es ist eigentlich erst mit David, wo die Bedeutung kommt. Und es liegt dann wohl daran, dass David eben zunächst mal in Hebron König über Juda wird und die anderen Stämme Sauls Sohn treu bleiben, dass da dieser Gegensatz kommt und eigentlich deutlich wird, hier müssen unterschiedliche Gruppen miteinander integriert werden. Und das vielleicht eben auch so ein alter Überrest ist, der uns sagt, eigentlich hat es diese Spannung immer gegeben. Und diesen Gegensatz zwischen Israel und Juda, auch wenn eben von einem vereinigten Reich Davids und Salomos gesprochen wird. Und es sind gerade die Texte, die wir auch letztes Mal und dieses Mal haben, die eben sehr stark darauf hingehen. Das heißt, man muss schon immer genau gucken, ob Israel jetzt die 12 Stämme meint oder ob Juda ausgenommen ist und sich eben der Gegensatz zwischen Israel und Juda zeigt. Ja, Herr Müller.
So. Wenn Ziba ist doch der Treuhänder für Mephibosheth.
Ja.
Das heißt also, wenn Mephibosheth wegen seines Leidens nicht in der Lage war, sein Erbe praktisch selbst zu verwalten und dafür einen Treuhänder bekam, dann ist es doch logisch, dass er erst recht nicht in der Lage war, irgendwie ein Königtum zu übernehmen. Die zweite Frage ist, wenn Ziba als Treuhänder gearbeitet hat, dann hat er ja so eine Art, ich sag mal, Apanage bekommen, weil er hat ja treuhänderisch Leistungen erbracht. Warum wird jetzt auf einmal gesagt, er hat sich über den Besitz des Hauses hergemacht, also Saul, als Sauls Haus? Da ist doch gar keine Veranlassung dafür. Er hat ja aus dem Erbe Sauls gelebt, das durfte er ja auch, Aber das heißt nicht, dass er sich hergemacht hat. Es ist so besitzergreifend, ja.
Also es ist sicher ein Stück weit Interpretation. Es ist, also diese genaue rechtliche Stellung Zibas als Treuhänder ist eigentlich gar nicht klar. Denn Mephibosheth ist ja jemand, der im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Also in der Hinsicht braucht er braucht sicher keinen Vormund. Es ist eher sein praktisches Problem, dass er kein Feld bearbeiten kann. Ich habe den Eindruck, dass es eher in dem Kapitel 9 ist, wo uns berichtet wurde, nachdem David sich eben gut in Jerusalem etabliert hat. Da heißt es ja plötzlich, er fragte, ob noch jemand vom Haus Sauls übrig geblieben
Übrig sein.
ist, an dem er Gunst erweisen kann. Und um das herauszubekommen, lässt er Ziba, den er eben wohl kennt, als Diener des Hauses Saul kommen. Und dann sagt Ziba ihm, ja, es ist noch ein Sohn von Jonathan, Mephibosheth, übrig geblieben. Und da stellt sich raus, dass Mephibosheth sich nicht auf seinem Land befunden hat, sondern offensichtlich Zuflucht in einem anderen Ort gesucht hat, vielleicht weil er auch Angst hatte, weil er nicht wusste, was David mit ihm machen wird. Und von daher kann es sein, dass in dieser Situation als Mephibosheth, das wird uns nicht eindeutig so gesagt, man kann es sozusagen rückschließen, dass Mephibosheth seinen Besitz und den Besitz des Hauses Saul verlassen hat, um sich erstmal in Sicherheit zu bringen, weil er nicht weiß, was David mit ihm machen wird. Und in der Zeit Ziba den Besitz des Hauses Saul bewirtschaftet hat. Und das ist jetzt, würde man sagen, hat er das einfach treuhänderisch gemacht für den Fall, dass Mephibosheth zurückkommt. Oder hat er sich gedacht, das werde ich jetzt für immer haben, denn Mephibosheth wird ja nicht mehr zurückkommen. Und man kann es so ein bisschen, wenn man die Verse in Kapitel 9 sieht, sieht man, dass Ziba nicht so wahnsinnig sich anstrengt, Mephibosheth zurückzuholen. Also er gibt David sozusagen die Informationen, die er haben will, aber es ist zumindest eine Möglichkeit zu sehen, dass da irgendeine gewisse Spannung ist. Also daraus wohl ergibt sich das und dann sagt ja, als dann eben Mephibosheth zurückgeholt wird, sagt David ja einerseits, dass er eben an seinem Tisch essen soll und dass Ziba im Grunde genommen eben sein Feld bearbeiten soll. Also ist gar nicht in dem Sinne Treuhänder, sondern eben weil Mephibosheth körperlich nicht in der Lage ist, soll Ziba diese Arbeit machen. Und das ist schon eine gewisse Herabstufung zu dem, was er hatte, als Mephibosheth noch auf der Flucht war und nicht zu seinem Land konnte. Also das sind die Sachen, die Amnon Barzag in seinem Kommentar wesentlich ausführlicher beschreibt, die sozusagen im Hintergrund stehen, um zu zeigen, dass diese Person etwas schwierig ist.
Über welchen Mephibosheth reden wir denn hier überhaupt?
Mephibosheth, den Sohn Jonathans.
Ja, und
Wir
wer
haben
ist
nachher noch,
Mephibosheth?
also in Kapitel 21 kommt noch ein zweiter Mephibosheth, der Sohn von Rizpa, der hingerichtet wird. Der heißt auch
Der
Mephibosheth.
Sohn von Saul.
Ja.
Also haben wir
Ja, hier
zwei
reden wir von
Mephibosheth.
Mephibosheth, dem Sohn Jonathans. Und das wird ja auch immer betont, weil es eben auch David wichtig war. Und auch die Problematik werden wir gleich sehen, weil er eben gerade Jonathan die Treue geschworen hatte, dass er eben da seinen Sohn am Leben lässt. Frau Fricke.
Ja, ich habe noch eine Frage, welche Rolle die Leviten im Streit sozusagen oder im Konflikt Juda und Nordreich gespielt haben und Israel. Die hatten ja keinen eigenen Landbesitz, waren jetzt aber durch David und den Tempel ja nach Jerusalem konzentriert, stelle ich mir vor, aber ich weiß es eben nicht. Oder waren sie auch im Südreich weiterhin tätig und waren sie ein Zünglein an der Waage, welcher Stamm jetzt sozusagen den König stellt?
Also in den Büchern Samuel hören wir so gut wie nichts von den Leviten. Die scheinen da eigentlich keine Rolle zu spielen. Wir hatten in den letzten Kapiteln im Richterbuch gesehen, dass da Leviten auf der Suche nach Nahrung und Unterhalt waren, wo ja auch der eine Mann seinen Leviten mitnimmt, um in Dan das Heiligtum für den Stamm Dan aufzubauen. Also danach scheint es, dass die Leviten wirklich landlose Leute waren, die eigentlich noch eher nicht versorgt waren. Und zwar vorher im Buch Josua wird beschrieben, weil sie eben kein Land bekommen, dass jeder Stamm ihnen einige Städte gibt, in denen sie wohnen können. Und da auch Weideland drumherum. Aber Weder das Buch der Richter noch die Bücher Samuel lassen annehmen, dass das wirklich geschehen ist. Da ist vielleicht auch eben unterschiedliche Auffassungen, wie das war. Erst das Buch der Chronik, das ja sehr auch tempelzentriert ist, wenn das die Geschichte Davids wiedererzählt und gerade eben auch das Einholen der Bundeslade in Jerusalem und wie David schon Vorbereitungen für den Tempelkult trifft oder zumindest den Kult vor der Bundeslade, denn den Tempel darf man ja noch nicht bauen. Da werden plötzlich enorm häufig die Leviten erinnert. Es werden die Abteilungen der Leviten, die singen sollen während der Opfer, ein Thema, das vorher nie erwähnt wurde. Da könnte man sagen, wird irgendwie versucht, man ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und nach dem Buch der Chronik sind die Leviten dann eigentlich automatisch mit dem Stamm Juda und eben mit Jerusalem und dem Tempel verbunden. Es gibt zwar auch welche, die im Norden wohnen, aber gerade als Jerobeam dann nach dem Tod Salomos wird ja auch berichtet, dass er die beiden goldenen Kälber in Dan und Bet-El aufstellt. Und im Buch der Chronik zumindest heißt es dann, dass einige der Leviten aus dem Nordreich eben in das Königreich Juda kommen, weil im Nordreich kein legitimer Kult mehr ist. Aber im Buch Samuel spielen sie eigentlich überhaupt keine Rolle. Das ist dann schon von der, und das Buch der Chronik ist ja wesentlich später, das ist nachexilisch. Und möchte da offensichtlich wohl eben ein Kultzentrum zeigen, wie es der zweite Tempel gekannt hat. Das wird sozusagen auch dann in die Zeit Davids zurückprojiziert.
Okay, danke. Ja, da kann ich es mir besser
Ja.
vorstellen, weil ich wusste nicht, wie die
Ja,
türkisch waren. Danke.
völlig berechtigte Frage. Cor.
Ja, ich wollte noch eben zurück nach dem Namen Mephibosheth, der Bedeutung davon und auch, dass in bestimmten Übersetzungen steht der Name Meribbaal. Ist das derselbe oder ist das wieder eine andere?
Ja, das ist auch eine Sache, die habe ich, weil wir eh schon so viel Text hatten, habe ich aus dem Text rausgenommen. Das wird bei Sakovic erwähnt. Der Name Mephibosheth ist nicht besonders
Nee.
ein Kompliment und auch nicht der
Genau.
Name von Ishbosheth, dem Sohn Sauls, der noch König wurde, denn in der Wurzel Boschet steckt die Schande drin.
Ja,
Also es
warum?
ist kein Kompliment. Und im Buch der Chronik finden sich andere Namen und da steht eben statt Boschet und auch hier in dem Fall statt Mephibosheth ist im Buch der Chronik Meribbaal und Ishbosheth ist Ishbaal. Das heißt, da ist der Namensbestandteil Baal, des Gottes Baal
Ja,
natürlich drin.
ja.
Und es scheint, dass eben zur Zeit Sauls das sozusagen unverfänglich war. Man hat den Baal verehrt. Das war noch nicht all die Polemik, die es später im Buch der Könige dagegen gibt. Und das hat man dann eben sowohl, um den Baal rauszunehmen, als auch um den Söhnen Sauls bzw. Jonathans unangenehme Namen zu geben, hat man den Baal in Boschet umgewandelt. Aber im Buch der Chronik haben sich, obwohl es das Spätere ist, haben sich offensichtlich die alten Namen erhalten, beziehungsweise es hatte keinen Grund, sie zu ändern. Das ist etwas, was Jaje Sakovic auch häufig sagt. Das Buch der Chronik war immer ein Buch, das wenig gelesen worden ist. Und da konnte man sozusagen Traditionen, die ein bisschen anders waren als anderes, ablegen. Sozusagen, sie wurden bewahrt und niemand musste sich dran stoßen, weil es ja niemand gelesen hat, so ungefähr. Das ist natürlich heute für die Exegese gefundenes Fressen, diese in dem späteren Text altbewahrten Traditionen zu sehen.
Aber die Bullshit, das ist Schande.
Ja, da ist die
Hat das dann zu
Busha, die
tun
Schande
mit seiner
drin. Also,
Behinderung oder war das eine
nein, weil
Schande?
auch der andere Sohn, der Sohn Sauls, der noch König wurde nach ihm, Ishbosheth, von dem wir nichts wissen, dass er behindert ist, wird auch eben Mann der Schande genannt.
Aber man weiß nicht warum.
Warum es gerade Boschet ist, aber auf jeden Fall ein verunglimpfender Name.
Ein Vers? Fair?
Ein verunglimpfender Name, der ist von vornherein schon. Wenn man sozusagen sagt, ein Name sagt was über die Person aus, wird hier schon gleich was Negatives über sie gesagt.
Obwohl der Mephibosheth jetzt bei David ist er doch na, kann mich nicht
Also
erinnern.
Mephibosheth
Das ist
ist
schlecht
sozusagen keine
handelt.
negative
Ja.
Person, aber er ist der letzte Thronanwärter des Hauses
Ja.
Saul, des verworfenen Königshauses. Und in dem Sinne,
Ach
ganz
so.
egal, wie er persönlich ist, steht
Ach
er
so,
sozusagen in
okay. Ja,
einer
okay.
negativen
Ja,
Tradition.
verstehe ich jetzt. Ja, okay.
Ja, und es ist schon interessant, eben bei den Übersetzungen, also im Text vom Buch Samuel steht eben wirklich Mephibosheth, aber Ich glaube schon, einige deutsche Übersetzungen schreiben auch im Buch Samuel Meribal. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Septuaginta, die griechische Bibelübersetzung,
Ja.
gemacht hat. Kann sein, dass sie sich darauf stützen, wenn sie noch die andere Namensform haben. Aber auf jeden Fall wäre es gut, dann eine Anmerkung in die Übersetzung zu machen, damit man weiß, dass es
Ja, habe ich Ihnen
eben
angeschrieben.
unterschiedliche Traditionen gibt dabei.
Aber bei mir, in meinem Niederländischen steht auch Merobeon, Bearnaldo. Danke.
Ja, also es ist sozusagen eine Korrigierung, die wahrscheinlich das historisch Richtige gibt, aber andererseits ist eben schon wichtig zu sagen, im Buch Samuel steht nun mal Mephibosheth und nicht Meribal. Ja, damit kämen wir zu dem schwierigen Kapitel 21, die Hinrichtung der Nachkommen Sauls. Da ist ein relativ langer Text im babylonischen Talmud in Jewamot, der sich damit befasst, und der fängt auch mit dem ersten Vers an. Der heißt: Da sprach der Ewige, also als nachdem David ihn gefragt hat, warum gibt es jetzt schon 3 Jahre lang keinen Regen? Wegen Sauls und wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die Gibeoniten getötet hat. Und ich glaube, je nachdem auch, wie die Übersetzungen es machen, man könnte schnell zu der Lesart kommen: wegen Saul, weil er die Gibeoniten getötet hat. Aber dem Talmud ist ja ganz wichtig zu sagen, denn es geht hier um zwei verschiedene Dinge. Und zwar einmal wegen Sauls, und zwar nicht etwas, was Saul getan hat, sondern was an ihm nicht getan worden ist, weil er nicht nach Gebühr betrauert worden ist. Denn es waren ja die Leute von Jabesh Gilead, die Mitleid hatten, ihn begraben haben, aber er bleibt sozusagen weit weg von seinem Vatererbe jenseits des Jordan begraben. Und das Zweite dann: wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die Gibeoniten getötet hat. David sprach dann: Über Saul sind bereits 12 Monate, ein Jahr verstrichen, und es ist nicht üblich, eine Trauer so spät zu veranstalten. Also hier eine Erklärung, wieso befasst sich David nicht mit diesem Problem, dass Saul nicht betrauert worden ist. Wir wollen aber die Gibeoniten rufen und sie besänftigen. Er wollte sie besänftigen. Sie aber ließen sich nicht besänftigen, denn David bietet den Gibeoniten ja Lösegeld an, aber die sagen: Nein, wir wollen 7 Angehörige des Hauses Saul töten. Wobei wir da auch nachher noch sehen werden, das kann man unterschiedlich interpretieren. Aber der Talmud sieht es sozusagen zugunsten Davids. Er hat versucht, die Sache mit Geld zu regeln, aber die Gibeoniter sind nicht bereit, sich damit abfinden zu lassen. Und jetzt kommen wir zu einem grundsätzlichen Problem. Es heißt ja aber: Nicht sollen Väter wegen der Söhne getötet werden und Söhne sollen nicht wegen der Väter getötet werden, in Deuteronomium 24. Also okay, selbst wenn Saul die Gibeoniter getötet hat, aber wieso müssen deswegen seine Söhne und seine Enkel dafür sterben? Das ist ein Problem. Und da kommt jetzt eine ganz interessante Auslegung dazu. Rabbi Chiya bar Abba erwiderte im Namen Rabbi Jochanans: Lieber werde ein Buchstabe aus der Tora entwurzelt, das sozusagen ein Gebot der Tora nicht eingehalten, als dass der Name des Himmlischen öffentlich entweiht werde. Dass es nämlich niemanden gibt, der für die Tötung der Gibeoniter bestraft wird. Das ist ein ziemlich, würde ich sagen, weitgehender Mut zu sagen, unter den Umständen musste man dieses Gebot nicht einhalten. Ein zweites Problem, was sich eben auch an den Vorschriften der Tora stößt, ist, was wir dann im Weiteren lesen. Da nahm Rizpa, die Tochter Ayas, einen Sack und spannte sich ihn auf dem Felsen auf, vom Beginn der Ernte, bis sich Wasser auf sie ergoss vom Himmel, und ließ tagsüber die Vögel des Himmels nicht auf ihnen ruhen und nachts nicht die Tiere des Feldes. Es heißt ja aber: Du sollst also man ist ein Hingerichteter, seine Leiche nicht über Nacht hängen lassen am Baum, sondern begrab ihn am selben Tag. Also auch hier ein Gebot der Tora, das nicht eingehalten wird, denn sonst hätte Rizpa ja eben all das nicht tun müssen. Rabbi Jochanan erwiderte im Namen von Rabbi Shimon ben Jehozadak. Die beiden Geschichten gehören zusammen, denn die Antwort ist im selben Stil: Mag ein Buchstabe aus der Tora entwurzelt werden, damit der Name des Himmlischen öffentlich geheiligt werde. Die Vorübergehenden erkundigten sich, welches Bewenden es mit diesen habe. Und man sagte ihnen, es seien königliche Prinzen. Was haben sie getan? Sie vergriffen sich an sich Mitschleppenden. Der Ausdruck meinte, dass die Gibeoniten ja eigentlich Juden werden wollten, aber man hat sie nicht so richtig gelassen, sondern sie werden Wasserträger und Holzfäller. Also sie vergriffen sich an sich mitschleppenden Fremdlingen. Alsdann sprachen jene: Es gibt keine Nation, die gleich dieser würdig ist, dass man sich ihr anschließe. Wenn es königlichen Prinzen so erging, um wie viel mehr Gemeinen? Wenn wegen sich mitschleppenden Fremdlingen, um wie viel mehr wegen Israeliten? Ja, also soweit der Talmud-Text, der sich eben mit den Spannungen, die hier im Text zu zwei Geboten der Tora befasst. Sind dazu schon Anmerkungen oder auch Verständnisfragen? Sonst würde ich sagen, sehen wir uns erstmal an, wie Amnon Barzak damit weitergeht, der auch teilweise nochmal den Talmud zitiert. Und er gibt uns eben auch noch ein bisschen Hintergrund von den Gibeonitern, deren Geschichte ja in Josua 9 erzählt wurde. Der Hintergrund unseres Kapitels ist natürlich die Erzählung von Josua und den Gibeonitern. Die Gibeoniter handelten bekanntermaßen mit Hinterlist, stellten sich als von weit her kommende dar. Und so gelang es ihnen, dem Schicksal der übrigen Völker Kanaans zu entgehen. Und Josua machte mit ihnen Frieden und schloss mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen. Und die Fürsten der Gemeinde schworen ihnen. Als sie ihre Identität herausstellte, zürnte das Volk den Fürsten und verlangte anscheinend auch, die Gibeoniter zu treffen und zu töten. Aber die Fürsten weigerten sich, den Schwur zu brechen. Und die Kinder Israels schlugen sie nicht, denn die Fürsten der Gemeinde hatten ihnen beim Ewigen, dem Gott Israels, geschworen. Und die ganze Gemeinde murrte über die Fürsten. Und alle Fürsten sagten zu der ganzen Gemeinde: Wir haben ihnen beim Ewigen, dem Gott Israels, geschworen. Und jetzt können wir sie nicht anrühren. Dies wollen wir an ihnen tun und sie am Leben lassen. Und es wird kein Zorn über uns sein, wegen des Schwurs, den wir ihnen geschworen haben. Die Israeliten behaupteten anscheinend, der Schwur sei nicht verpflichtend, da er durch Betrug erlangt wurde. So wie jede Verpflichtung, die jemand aufgrund irriger Angaben auf sich nimmt, rückwirkend als annulliert gilt, wenn sich der Irrtum herausstellt. Demgegenüber behaupteten jedoch die Fürsten, dass ein Schwur im Namen des Ewigen in jedem Fall verpflichte, auch wenn er infolge irreführender Umstände gegeben wurde. Und das Brechen des Schwurs werde Zorn über die Israeliten bringen. Daher entschieden Josua und die Fürsten, dass die Gibeoniter am Leben bleiben, aber Holzfäller und Wasserträger für das Haus des Ewigen sein werden. Jetzt stellt sich heraus, dass nach einigen Generationen Saul den Schwur gebrochen und die Gibeoniter getroffen hat. Wann tat er das und in welchem Zusammenhang? Was uns ja eben nicht eindeutig erzählt wird im Buch Samuel. Rashi bringt die beiden Ansichten, die sich bei unseren Weisen seligen Angedenkens finden. Das eine ist, und aus derselben Talmudstelle, aus der wir vorhin schon hatten, nein, Entschuldigung, aus dem Jerusalemer Talmud Sanhedrin, als er die Priesterstadt Nob tötete, weil eben einer der Priester David Unterschlupf gegeben hatte, tötete er sieben von ihnen, den Gibeonitern, zwei Holzfäller, zwei Wasserschöpfer, einen Synagogendiener, das ist natürlich die Realität der Weisen in die Zeit Samuels, in der es natürlich keine Synagogen gab, zurücktransportiert, einen Vorbeter und einen Toraschreiber. So wird es im Jerusalemer Talmud Sanhedrin erläutert. Und unsere Lehrer sagten in Jevamot, in demselben Text, den wir vorhin hatten, er tötete die Priesterstadt Nob, die sie mit Wasser und Nahrung versorgten, und dies rechnete ihm die Schrift an, als hätte er sie getötet. Dem Wortsinn nach sind diese Auslegungen schwierig, denn nach dem Schrifttext scheint es, dass Saul die Gibeoniter tatsächlich getötet hat und es tat, um gerade sie zu treffen. Und Saul wollte sie schlagen in seinem Eifer für die Kinder Israels und Judas. So legt auch Rashi selbst nach dem Wortsinn aus, indem er es sich zur Herzenssache machte, Israel zu säubern und zu reinigen, und das Nötige zu tun, wollte er sie töten. Und fügt hinzu, und dieser Eifer war zum Guten. Aber in allen Fällen, in denen die Hingabe religiös ist, wird sie als Eifer für den Ewigen erwähnt und nicht als Eifer für Israel. Angesichts dessen scheint es, dass Sauls Eifer gerade um der Ehre Israels und Judas wegen war. Und daher überzeugt die Auslegung Radaks, dass Saul sich nicht dem Schwur der Fürsten, der von den Gibeonitern durch Betrug erlangt worden war, verpflichtet sah. Und dachte, wie das Volk in den Tagen Josuas, dass einem Schlag gegen die Gibeoniter nichts im Wege steht. So sagt es Radak. Und obwohl es scheint, dass Saul dies aus einer guten Absicht tat, wurde er für diese Tat bestraft. Denn Josua, der Prophet des Ewigen, hatte sie zu Holzfällern und Wasserschöpfern für das Haus des Ewigen gemacht und wollte sie nicht töten, um den Schwur aufrechtzuerhalten, den sie ihnen geleistet hatten, obwohl sie ihnen im Irrtum geschworen hatten, damit in der Sache keine Gotteslästerung sei. Und Saul schreckte nicht zurück vor einer Gotteslästerung wegen des Schwurs, daher wurde sein Name dafür bestraft. Der Formulierung in Vers 3 bis 4 nach scheint es, dass David hoffte, die Gibeoniter mit einer Sühne, einer Geldzahlung anstelle der Verletzung eines Menschen zu versöhnen hoffte. Die Gibeoniter geben ihm jedoch eine zweiteilige Antwort. Zuerst sagen sie, wir haben keine Silber- oder Goldangelegenheit mit Saul und mit seinem Haus. Das heißt, sie sind nicht bereit, vom Haus Saul Lösegeld anzunehmen. Und sie fügen hinzu, und wir haben niemanden in Israel zu töten. Und aufgrund dessen lässt sich schon genau sagen, dass sie daran interessiert sind, Leute aus dem Haus Saul zu töten. David versteht den Hinweis und in seinen zweiten Worten lässt er bereits die Möglichkeit des Lösegelds fallen und beschränkt sich auf die Frage, was sagt ihr? Ich werde es euch tun. Jetzt beschreiben die Gibeoniter ihren wahren Wunsch. In den Worten und Forderungen der Gibeoniter wird ihre persönliche Feindschaft Saul gegenüber gut deutlich. Und sie fordern eine symbolische Rache. 7 Schiva seiner Nachkommen zu töten, entgegen des Bruchs des Schwurs. Shivua. Dieses Wortspiel mit Schwur und 7, das kommt auch bei dem Namen der Stadt Beersheba, wo Abraham ja sowohl 7 Schafe beiseite stellt, als auch schwört. Und da eben auch der Beersheba sowohl als Schwurbrunnen als auch als 7 Brunnen übersetzt werden kann. David bleibt noch die Wahl, wie er die Forderung der Gibeoniter erfüllt. Und der König hatte Mitleid mit Mephibosheth, dem Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, wegen des Schwurs beim Ewigen, der zwischen ihnen war, zwischen David und Jonathan, dem Sohn Sauls. Und er gab sie in die Hand der Gibeoniter, und sie richteten sie am Pfahl hin auf dem Berg vor dem Ewigen, und die 7 fielen gemeinsam. David wird hier als Antithese zu Saul dargestellt. Saul brach den Schwur gegenüber den Gibeonitern, während David sich seines Schwurs an Jonathan erinnerte und ihnen deswegen nicht mehr Mephibosheth, den Sohn Jonathans, auslieferte. Mehr noch, der Vers erwähnt hier zweimal die Tatsache, dass Jonathan der Sohn Sauls war. Und es scheint, dass damit auf die Tatsache hingewiesen wird, dass David mit der Rettung Mephibosheths auch seinen Schwur Saul gegenüber, der ebenfalls ein Schwur beim Ewigen war, erfüllte. Und jetzt schwöre mir beim Ewigen, dass du meinen Samen nach mir nicht ausrotten und nicht meinen Namen aus dem Haus meines Vaters tilgen wirst. Und David schwor es Saul. Gegen eine mögliche Behauptung, dass David in der Angelegenheit von persönlichem Interesse geleitet wurde, stellt die Bibel die Rettung Mephibosheths nicht nur dar, um das Thema des Schwurs zu betonen, sondern auch, weil, wenn David von jemandem aus den Nachkommen Sauls etwas zu befürchten hatte, nur Mephibosheth, ein rechtmäßiger Thronfolger, war. Die 7 anderen galten nicht als Erben, nicht die Söhne der Nebenfrau und nicht die Söhne seiner Tochter Michal. Er setzt es hier in Anführungsstriche, um eben die Problematik, ob es wirklich die Söhne Michals waren, zu zeigen. Geht aber nicht weiter darauf ein. Es zeigt sich also, dass die Erzählung genau das Gegenteil betont, dass David das tragische Geschehen hätte ausnutzen können, um den wahren gesetzlichen Erben zu beseitigen. Aber die Treue zu seinem Schwur brachte ihn dazu, gerade den einzigen zu retten, der vielleicht eine Bedrohung für ihn sein könnte. Also hier sehen wir, dass für Basak die Behinderung Mephibosheths kein Hindernis ist, dass er König werden kann. Und das ist eben eine Sache, über die man sich streiten kann, weil wir den anderen Auslegern nachher andere Meinungen sehen werden. Dass gerade Mephibosheth der Einzige war, in dem David eine Gefahr sehen konnte, ergibt sich daraus, dass diese Möglichkeit sich zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich bestand. Wie wir oben gesehen haben, beschuldigte Ziba Mephibosheth während der Rebellion Abschaloms, dass er sich David nicht anschloss. Denn siehe, er sitzt in Jerusalem, denn er hat gesagt, heute wird mir das Haus Israel das Königtum meines Vaters zurückgeben. Obwohl diese Behauptung erlogen war, wie wir dort ausführlich gezeigt haben, so veranschaulicht sie doch, dass es einen solchen Gedanken gab und dass er logisch klingen konnte. Und zu diesem Zeitpunkt glaubte David das auch. Es zeigt sich, dass David gerade die einzige Person, die sein Königtum wirklich hätte gefährden können, am Leben ließ. Und dann schließlich noch, was die Hingerichteten, die am Pfahl hängen bleiben, angeht. Scheinbar besteht ein Widerspruch zwischen dem in Vers 10 Gesagten, bis sich Wasser auf sie ergoss vom Himmel, eben während sie noch am Pfahl hingen, und dem in Vers 14 Gesagten. Und danach erhörte Gott das Land, eben erst nach dem Begräbnis. Wann kam der Regen? Infolge der Tat Rizpas, der Tochter Ajas, oder erst nach dem Begräbnis auf Befehl Davids? Radak schreibt, und dass es heißt, bis sich Wasser auf sie ergoss, es kam wenig Regen, um bekannt zu geben, dass sie sie begraben müssen. Und nachdem man sie begrub, erhörte Gott das Land und es fiel viel Regen. Aber das Wort sich ergießen bezeichnet normalerweise eine enorme Menge und nicht wenig Regen. Außerdem betonen Vers 9 bis 10 dreimal, dass das Geschehen in der Zeit der Ernte war. Eine Zeit, in der Regen gerade ein Zeichen des Unglücks ist, denn er könnte den wenigen Ertrag, der im Dürrejahr wuchs, vernichten. Daher scheint es, dass der erste Regen kein Zeichen für das Erhören des Landes durch den Ewigen war. Im Gegenteil, er hatte etwas von Unglück an sich. Und weshalb? Weil David nach der furchtbaren, wenn auch notwendigen Tat der Übergabe der Nachkommen Sauls an die Gibeoniter nicht in das Schicksal der Hingerichteten eingriff und nicht für ihr Begräbnis sorgte. Die erschütternde Beschreibung der Hingabe Rizpas, der Tochter Ajas, veranschaulicht Davids Ignorieren des Schicksals der Hingerichteten. Auch wenn es keine andere Wahl gab, als sie dem Tod auszuliefern, so bestand doch die Pflicht, und gerade weil sie gezwungen waren, die Sünden ihrer Väter zu tragen, so weit wie möglich für ihre Ehre zu sorgen. Und diese Pflicht hätte in erster Linie David auferlegt sein sollen. Mehr noch, die Bibel betont, dass dies kein Einzelfall war. Denn David hatte sich so auch gegenüber den Überresten Sauls und Jonathans selbst verhalten. Ihre Leichen blieben jenseits des Jordan in Jabesh Gilead begraben und wurden nicht in das Familiengrab gebracht. Von hier können wir begreifen, warum die Strafe des Hungers für das Tun Sauls gerade in der Zeit des Königtums David kam. Denn nicht Saul allein versündigte sich an einem Schwur, sondern auch David. Im Gegensatz zu Saul brach er zwar keinen Schwur, aber er hätte Jonathan auch nach seinem Tod die Treue wahren und ihn ins Familiengrab überführen müssen. Das Verhalten Davids den hingerichteten Nachkommen Sauls gegenüber ist daher ein Ausdruck für sein Verhalten zum Begräbnis der Angehörigen des Hauses Sauls im Allgemeinen. Dies wird im Talmud ausdrücklich gesagt. Da sprach der Ewige wegen Sauls und wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die Gibeoniten getötet hat. Wegen Sauls, weil er nicht nach Gebühr betrauert worden ist. Wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die Gibeoniten getötet hat. Und erweitert im Midrasch, wegen Saul, weil ihr ihm keine Gunst erwiesen habt und er nicht nach Gebühr betrauert worden ist. Der Heilige gepriesen sei er, sagte zu ihm, David, ist es nicht Saul, der mit dem Salböl gesalbt wurde? Ist es nicht Saul, in dessen Tagen es keinen Götzendienst in Israel gab? Ist es nicht Saul, dessen Teil mit dem Propheten Samuel ist? Und du bist im Land? Und er ist außerhalb des Landes. Wie wir jedoch bereits gesehen haben, zeichnete sich David dadurch aus, dass er ein Mann der Umkehr war. Auch hier begriff er, was er zu tun hatte, und brachte die Überreste Sauls und seiner Nachkommen, derer, die in Gilboa gefallen waren und derer, die von den Gibeonitern hingerichtet worden waren, zum Begräbnis im Familiengrab. Zu diesem Zeitpunkt und erst zu diesem Zeitpunkt fand das traurige Ereignis seinen Abschluss. Und danach erhörte Gott das Land. Ja, so war deine Auslegung, die David zwar nicht völlig unproblematisch darstellt, aber im Großen und Ganzen doch sagt, dass er sich bemüht hat, das Beste daraus zu machen und eben gerade auch Mephibosheth, obwohl er für ihn eine Gefahr war, hat am Leben gelassen. Ja, Anmerkungen dazu?
Also ich verstehe ihn wirklich nicht ganz. Warum gab es keine andere Wahl, als sie dem Tod auszuliefern? Wie war das Verhältnis der Gibeoniten in diesem Moment zu David? Weil er sagt, keine andere Wahl.
Das bezieht sich darauf nicht auf eine militärische Frage, ob David sie hätte besiegen können oder sich hätte weigern können, sondern weil David ja Gott befragt hat, warum ist schon 3 Jahre lang kein Regen gefallen, und da ihm Gott sagt, wegen Sauls und wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die Gibeoniten getötet hat. Und daraus zieht David die Folgerung, den Gibeoniten ist Unrecht getan worden und dieses Unrecht muss wieder gut gemacht werden, sonst wird die Hungersnot, wird das Ausbleiben von Regen nicht aufhören. Und nachdem eben sein Versuch, den Gibeonitern Geld anzubieten, nicht funktioniert, fragt er eben, was wollt ihr, wie können wir euch versöhnen? Und dann wird eben die Hinrichtung der 7 Nachkommen Sauls gefordert. Also
das
so
heißt
liegt
also,
sozusagen in der Logik der Ankündigung Gottes, die Dürre ist wegen des Unrechts an den Gibeoniten.
Das heißt also, Gott wollte von David, dass die Söhne hier getötet werden als Strafe.
Interessanterweise hat sich mit dieser Frage keiner der Ausleger besonders befasst, ob Gott selber dafür verantwortlich ist. Man kann natürlich den Gibeonitern die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, ihr hättet ja auch Geld nehmen können. Also sozusagen, Gott hat nicht gesagt, es muss jemand getötet werden, sondern die Gibeoniter müssen versöhnt werden. Und es bleibt sozusagen den Gibeonitern überlassen, wie sie sich nun entscheiden, ob sie das mit Geld oder mit Blut haben wollen.
Und, ja,
aber ich würde Ihnen durchaus zustimmen, dass man da auch fragen kann, auf die ganze Frage, auch der Talmud hat ja keine wahre Antwort darauf, auch hier eben, warum müssen Söhne für die Sünden der Väter sterben, warum muss das ganze Land Dürre haben wegen der Sünden Sauls? Also da kann man durchaus auch an Gott einige schwierige Fragen stellen. Ja.
Also nehmen wir den juristischen Ausdruck hier, Gott hat billigend in Kauf genommen.
Tja. So könnte man es sagen, ja.
Mir gefällt der Ausdruck.
Nein, im Grunde genommen wird es ja auch so, es wird angedeutet in der Talmudstelle so, wo es dann eben, wo er eben auch gefragt hat, wie kann man das machen, wenn es doch noch ein Gebot ist, dass Söhne nicht wegen der Sünden ihrer Väter getötet werden. Eben das heißt, lieber werde ein Buchstabe aus der Tora entwurzelt, als dass der Name des Himmlischen öffentlich entweiht werde. Also der Name Gottes ist entweiht worden, weil Saul die Gibeoniter getötet hat, die nach dem Bund, dem Schwur Josuas nicht hätten getötet werden dürfen.
Ja, warum hat man in dieser Streitfrage nicht einfach eine weise Frau gefragt, die man doch sonst so gerne anspricht?
Ja, wäre eine gute Idee, nach dem, was wir gerade gelernt haben, wenn die weise Frau in Avel Bet-Ma'achah schafft es ja dafür zu sorgen, dass immerhin nur einer und nicht die ganze Stadt sterben muss. Es ist auf die Weise etwas freundlich. Also ich habe schon den Eindruck, die Antwort hier im Talmud ist eine Antwort, die sagt, wir haben eigentlich keine Antwort. Sozusagen, dann einfach so großzügig zu sagen, ein Buchstabe aus der Tora wird entwurzelt, geht normalerweise nicht so. Das ist ein Gebot und Punkt. Und das so leicht zu sagen, zeigt eigentlich, dass die Rabbinen auch keine bessere Antwort darauf wissen, sozusagen. Ja, wir könnten einen Midrasch dazu schreiben, dass man eine weise Frau da integriert. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee.
Das ist eine gute Idee, ja.
Verfichtbar.
Ja, es heißt also, die Gibeoniter getötet. Da ist aber nicht davon die Rede, wie viele es waren und wer getötet worden ist. Und für mich gibt es jetzt die Frage der Verhältnismäßigkeit, ja, der Rache quasi.
Ja.
Ja.
Also, wir wissen es nicht. Also, ja. Das wird ja Rashi zitiert, das ja in der Talmud-Stelle, was aus Sanhedrin war, glaube ich, wo er ja eben Rache mit den sieben. Weil eben die Gibeoniter verlangen, dass sieben getötet werden. Darum zitiert Rashi ja aus dem Jerusalemer Talmud Sanhedrin, dass als Saul die Priester in Nov tötete, er auch sieben Gibeoniter tötete. Und er bringt das ja genau, zwei Holzfäller, zwei Wasserschöpfer, einen Synagogendiener, einen Vorbeter, einen Toraschreiber. Denn wenn man sozusagen, wenn man diese, das ist ja auch so ein, was ja auch ein Charakteristik des Talmud und der Weisen überhaupt ist, man möchte es eben die Ausgewogenheit möglichst haben. Und von daher braucht man eine Erklärung, warum es sieben sind. Man kann natürlich auch sagen, es gab halt nicht mehr, also es gab vielleicht noch acht, aber mehr als eben mit Mephibosheth, aber mehr als acht gab es halt nicht. Sie hätten nicht mehr fordern können.
Ja, aber, gut, also, ja. Aber Holzfäller und Wasserträger, das ist ja wohl nicht das, was ein Königssohn darstellt. Also das, da ist die Rache ja eigentlich größer.
Also beziehungsweise, ja, das kommt ja in der anderen Talmud-Anmerkung zum Ausdruck, dass für Leute eben, die sind keine vollen Israeliten, sind eigentlich Diener des Hauses des Ewigen, aber weil man ihnen einen Geschwur geschworen hat und obwohl es ein Schwur unter falschen Bedingungen war, ist man daran gebunden und muss selbst Königssöhne für sie töten. Ja, also es ist eine unbefriedigende Geschichte irgendwo. Und das eigentlich, der Anfang ist ja schon merkwürdig. Wieso wird uns nirgendwo in dem ganzen Buch Samuel erzählt, dass Saul die Gibeoniter getötet hat? Wieso kommt das sozusagen hier im Nachklang? Das ist auch schon ein bisschen verdächtig. Ja, dann schauen wir uns vielleicht die etwas kritischere Stimme von Jaja Sakovic an. Und nachher bei Joachim Brandes werden wir es noch zum Teil wirklich eine ganz umgekehrte Auslegung zu dem, was Basak hat, haben, die sehr viel schärfer an David herangeht dabei. Aber erstmal Sakovic. Eine dreijährige Dürrezeit bringt David dahin, den Ewigen zu befragen. Und dieser gibt die Verantwortung dafür Saul und seinem Haus. Dem Haus des Blutes dafür, dass er die Gibeoniter getötet hat. Wenn Saul und sein Haus zugrunde gegangen sind, aufgrund der Sünde des Mitleids, das er an Amalek übte, dem Feind Israels seit dem Auszug aus Ägypten, so hat er hier dadurch große Not über das Land gebracht, dass er kein Mitleid mit den Gibeonitern hatte, mit denen die Israeliten in den Tagen Josuas zur Zeit der Eroberung des Landes einen Bund geschlossen hatten. Die Verbindung der Sünden wirft also einen weiteren Schatten auf den König. Wenn er mit Amalek Mitleid hatte, so hatte er dies nur, weil er ein König war und nicht wegen menschlicher Gefühle, die in ihm schlugen, denn die Gibeoniter, die am Leben zu lassen Israel befohlen worden war, schonte er nicht. Es gibt im Buch Samuel keinen weiteren Hinweis auf die Tötung der Gibeoniter. Es sei denn, man möchte behaupten, dass die Mörder Ish-Boschets, des Sohnes Sauls, Bana und Rechav, Söhne Rimons aus Beeroth, zu den Gibeoniter gehörten. Ihre Stadt Beeroth, die Benjamin zugerechnet wird, ist eine der Städte der Gibeoniter. Und die Ermordung Ish-Boschets nichts anderes war als Rache für die Sünde, die Saul an den Angehörigen ihres Volkes begangen hatte. Da die Erzählung von der Tötung Ish-Boschets diese Bedeutung nicht zum Ausdruck bringt, scheint es, dass man seinen Mördern keinen solchen edlen Beweggrund zuschreiben sollte. Dennoch ist es möglich, dass der Verfasser von 2 Samuel 21 auf den Gedanken der Abfassung einer Erzählung über die Blutrache der Gibeoniter kam, aufgrund der vorgefundenen Verbindung zwischen der Stadt von Baanah und Rechab und dem Erbbesitz der Gibeoniter. David jedenfalls tut das Unvermeidliche. Er weiß, dass er die Gibeoniter zufriedenstellen muss und fragt er sie: Was soll ich euch tun? Womit soll ich sühnen, sodass ihr den Erbbesitz des Ewigen segnet werdet? Die Gibeoniter sind es, die verlangen, 7 der Nachkommen Sauls am Pfahl hinzurichten. Aus Mitleid mit Mephibosheth gibt König David in ihre Hand die beiden Söhne Rizpas, der Tochter Ajas, die sie Saul geboren hatte, Armoni und Mephibosheth, also ein anderer Mephibosheth, und die 5 Söhne Michals oder Merabs, der Tochter Sauls, die sie Adriel, dem Sohn Barzillais aus Mechola, geboren hatte. Wieder ist also eine Bedrohung für die Herrschaft Davids verschwunden. Und es ist ihm keinerlei Verantwortung für das Tun zuzuschreiben. Mehr noch, als David vom Tun Rizpas, der ihrer Kinder beraubten Mutter, hört, die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes daran hindert, die Leichen der Hingerichteten zu verletzen, eine Art Antigone-Tat nach dem Theaterstück des Sophokles, das ihren Namen trägt, begräbt David sowohl die Hingerichteten als auch die Überreste Sauls und seines Sohnes Jonathan im Land Benjamin, in einem Spalt im Grab Kischs seines Vaters. Und erst danach, ein Zeichen der Zufriedenheit des Ewigen, mit der Begleichung der Rechnung mit den Gibeonitern, endet die Dürre. Und danach erhörte Gott das Land. Nur ein vereinzelter Vers im 2. Samuelbuch scheint Hoffnung für das Haus Saul zu lassen. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn mit Namen Micha. Aber es scheint, dass diese Worte zu einem späteren Zeitpunkt an dieser Stelle eingeflochten wurden, als vorausnehmender Hinweis und Erklärung für das Auftreten einer Fortsetzung des Hauses Saul, das auf Micha, den Sohn Mephiboschets, zurückgeht im Buch der Chronik. Und Ner zeugte Kisch, und Kisch zeugte Saul, und Saul zeugte Jonathan und Malchishua und Abinadab und Eschbaal, dies ist Ischboschet im Samuelbuch, was wir vorhin erwähnt hatten. Die Chronik bewahrt die ursprünglichen Namensformen, die geändert wurden, um den Bestandteil Baal zu entfernen und an dessen Stelle einen schimpflichen Namen einzubringen, eben Ischboschet, Mann der Schande. Und der Sohn Jonathans war Merib-Baal, gleich Mephibosheth, und Merib-Baal zeugte Micha. Und die Söhne Michas waren, und das geht im Buch der Chronik dann noch viele Generationen weiter. Aber das ist eben, wie gesagt, das spätere Chronikbuch. Nach dem Samuelbuch blieb also nur ein Nachkomme Sauls, der gelähmte Mephibosheth. Nicht David hat das Haus Saul liquidiert. Der Ewige war es, der systematisch den Untergang der Nachkommen des Königs, der gescheitert war, als er den Willen des Ewigen gegenüber Amalek nicht ausführte, verursacht hat. Wenn Menschen das Ende des Hauses Saul herbeiführen wollen, liquidiert David sie. Den amalekitischen Jungen, Baana und Rechab, die Söhne Rimmons aus Beeroth, oder verflucht sie, wie es über Joab, der Abner tötete, erzählt wird. David selbst lässt sich nicht von seinen Leuten, die ihn drängen, Saul zu töten, verleiten. Und erlaubt auch nicht Abishai ben Zeruja, der sich anbietet, den König zu töten, dies zu tun. Erst als der Ewige David befiehlt, 7 der Nachkommen Sauls an die Gibeoniter auszuliefern, muss David gehorchen. David, der den Tod Sauls, Jonathans und Abners beweint, ist über jeden Verdacht erhaben. Der davidische Historiker weiß aber auch, dass selbst wenn er seinen König blütenweiß darstellen wird, die Anschuldigungen David gegenüber, dass er entscheidenden Anteil an der Auslöschung des Hauses Sauls hatte, einer Auslöschung, die sicherstellen sollte, dass sein eigener Thron auf festen Füßen stehen würde, nicht aufhören würden. Der Erzähler, Historiker weiß, dass es eine Vogel-Strauß-Politik, die den Kopf in den Sand steckt, wäre, wenn er diesen Anschuldigungen keinen Ausdruck gäbe. Die Leute werden weiter Geschichten erzählen und David zuschreiben, die ihm nicht zum Ruhm gedeihen. Daher gab er diesen hartnäckigen Gerüchten im Samuelbuch ein Ventil, aber der Schreiber bestellt sozusagen für jede solche Mine einen Sprengstofffachmann, der sie entschärft. Also so zeigt Sakowitsch ein bisschen, wie so ganz unschuldig David an der ganzen Sache vielleicht dann doch nicht ist. Und eben, es wird auf Gott abgeschoben in der Hinsicht, aber man kann die Dinge auch anders sehen. Ja, es sind dazu Anmerkungen. Ja, sonst sehen wir uns noch die etwas schärferen Schlussfolgerungen von Jochi Brandis an, die übrigens auch bei Jaja Sakowitsch Bibel studiert hat und ein bisschen auch in seinen Fußstapfen geht. Und die hier eben, wir haben ja die ganzen Texte von ihr über Michal gehört und sie geht eben auf diesen Text ein, weil hier ja die Söhne Michals erwähnt werden und verabschiedet sich mit diesem Text dann auch von dem, was sie über Michal geschrieben hat. Saul kämpfte gegen viele Feinde, aber mit den Gibeonitern hatte er nichts zu tun. Die Bibel erzählt uns ausführlich von den Kriegen, die Saul gegen seine Feinde führte. Und nirgendwo steht geschrieben, dass Saul Gibeoniter tötete. Zum Vergnügen oder aus Eifer. Und David sagte zu den Gibeonitern: Was soll ich euch tun? Womit soll ich sühnen, so dass ihr den Erbbesitz des Ewigen segnen werdet? Und die Gibeoniter sagten zu ihm: Wir haben keine Silber- oder Goldangelegenheit mit Saul und mit seinem Haus. Und wir haben niemanden in Israel zu töten. Und er sagte: Was sagt ihr? Ich werde es euch tun. Die Gibeoniter sagen David, dass sie keine offene Rechnung mit Saul haben. Sie wollen niemanden töten und es fehlt ihnen anscheinend auch nicht an Silber. Aber David lässt nicht los und zwingt sie tatsächlich, Erlösung des Blutes zu fordern. Der technische biblische Begriff für die Tötung von Mördern durch die Angehörigen der Ermordeten. Die Gibeoniter begreifen, dass sie keine Wahl haben. Und erklären sich bereit, sieben Nachkommen Sauls zu töten. Übrigens verbietet unsere Tora Blutrache an den Nachkommen von Mördern. Nicht sollen Väter wegen der Söhne getötet werden und Söhne sollen nicht wegen der Väter getötet werden. Jeder soll für seine Sünde getötet werden. Aber David hat anscheinend nicht von diesem Gesetz gehört und er beeilt sich zu erklären, dass die bescheidene Bitte der Gibeoniter zügig erfüllt werden wird. Warum muss der Sohn Jonathans nicht getötet werden? Das hängt davon ab, wen man fragt. Und der König hatte Mitleid mit Mephibosheth, dem Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, wegen des Schwurs beim Ewigen, der zwischen ihnen war, zwischen David und Jonathan, dem Sohn Sauls. Gemeint ist wahrscheinlich der Schwur, den Jonathan David vor ihrem Abschied abnahm. Und du mögest deine Gunst auf ewig nicht von meinem Haus ausrotten. Auch nicht, wenn der Ewige die Feinde Davids jeden Einzelnen vom Angesicht der Erde ausrotten wird. Diese Begründung klingt merkwürdig angesichts der Tatsache, dass Jonathan nicht der Einzige in der Familie Sauls war, dem es gelang, von David ein solches Versprechen zu bekommen. Saul selbst, der zu einem recht frühen Zeitpunkt begriff, dass es David gelingen würde, die Herrschaft über sein Königreich zu übernehmen, sorgte dafür, ihm einen Schwur abzunehmen mit den Worten: Und jetzt, ich weiß, dass du König, ja König sein wirst und das Königreich Israel in deiner Hand aufstehen wird. Und jetzt schwöre mir beim Ewigen, dass du meinen Samen nach mir nicht ausrotten und nicht meinen Namen aus dem Haus meines Vaters tilgen wirst. Und David schwor es Saul. Warum legt David Wert darauf, seinen Schwur gegenüber Jonathan einzuhalten, während er seinen Schwur gegenüber Saul bricht, ohne mit der Wimper zu zucken? Die Antwort findet sich ausdrücklich in der Bibel, man muss nur wissen, wo sie zu suchen ist. Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen gelähmten Sohn und er hieß Mephibosheth. Mephibosheth ist behindert und ein Behinderter kann nicht König sein. Von ihm geht keinerlei Bedrohung für David aus. Es ist in Ordnung. Das Versprechen an Jonathan kann eingehalten werden. Sein Sohn kann weiterleben. Die fünf Söhne Michals bereiten ein Problem. Sowohl weil der vorige Akt mit den Worten endete und Michal, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes, als auch weil Michals Mann Paltiel ben Laish war, während wir den Namen Adriels aus Machola aus dem ersten Akt kennen, aus jenem merkwürdigen Vers, der die Verheiratung Merabs mit einem anderen Mann anstelle Davids erwähnt. Und zu dieser Zeit, als Saul dabei war, seine Tochter Merab David zu geben, da wurde sie Adriel aus Mechola zur Frau gegeben. Da kommt uns die Technik des Midrasch zu Hilfe, die jeden Widerspruch aufzulösen weiß. Die fünf Söhne Michal, der Tochter Sauls. Hat Michal denn Kinder bekommen? Sondern Merab bekam Kinder. Merab bekam die Kinder und Michal zog sie auf. Daher wurden sie nach ihr benannt, um zu lehren, dass bei jedem, der eine Waise in seinem Haus aufzieht, die Waise nach ihm benannt wird. Nehmen wir an, es waren Michals Adoptivkinder und nicht ihre biologischen Kinder. Was macht das für einen Unterschied? Wegen David hat Michal alles verloren, was ihr im Leben teuer war. Ihren Vater, ihre Brüder und den einzigen Mann, der sie liebte. Nur fünf Söhne blieben ihr, die sie wie eine Mutter aufzog. Und diese, die fünf Söhne Michals, gibt David den Gibeoniter. Dies ist das letzte Mal, dass Michal in der Bibel erwähnt wird. Wir hören nichts mehr von ihr. Dies ist Davids Abschiedskuss an Michal. Dies ist der Abschiedskuss der Bibel an Michal. Ja, also hier kann man sehen, wie Jochi Brandes wirklich einige der Deutungen, die Amnon Barzag gebracht hat, genau umgekehrt liest und David ziemlich viel an Verantwortung für das Geschehen zuschreibt. Ja, Anmerkungen dazu. Frau Dankowski.
Ich habe in dem Zusammenhang noch mal eine Frage nach der Bedeutung von Behinderung bei leitenden, führenden Persönlichkeiten. Vorhin war schon mal von den Priestern die Rede, wo es bestimmte Einschränkungen dann gibt. Jetzt eben von Mephibosheth. Ist das tatsächlich im Fall von Mephibosheth so absolut zu verstehen? Beziehungsweise, wie verhält es sich denn mit Amts- und Würdenträgern, wenn sie im Zuge ihrer Amtszeit zu Behinderungen kommen, also sei es durch Unfall
Also bei Priestern ist
oder
es,
Alter vor allem auch.
ja, also bei Priestern ist es gleichgültig, ob es sozusagen eine Behinderung von Geburt ist oder ob das geschieht, während sie Dienst tun. In dem Moment, wo sie behindert sind, können sie nicht weiter Dienst tun. Bei allen anderen ist es eigentlich nicht klar. Also Jochi Brandes sagt das hier sehr klar: Mephibosheth, ein Behinderter kann nicht König sein. Das ist so eindeutig nicht. Im Königsgesetz in Deuteronomium wird nichts in der Hinsicht gesagt. Und deswegen kann Amnon Barzag auch das ignorieren, wobei ich es schon interessant fand, er hat es völlig ignoriert. Er ist überhaupt nicht auf die Behinderung Mephibosheths eingegangen. Und da habe ich schon mal ein bisschen das Gefühl, vielleicht will er das einfach beiseite drängen, dass das eventuell ja ein Problem sein könnte. Es gibt noch die eine Erzählung, und das bezieht sich wohl auch eher, na, nicht unbedingt auf Priester. Bei der Eroberung Jerusalems durch David, da kommt ja dieser merkwürdige Vers, dass die Jebusiter, die ihre Stadt verteidigen, so David entgegenwerfen, selbst die Blinden und die Lahmen werden dich daran hindern, hereinzukommen. Was irgendwie wohl heißen soll, also selbst die, die nicht gut kämpfen können, werden es schaffen, dich aufzuhalten. Und nachdem David dann doch Jerusalem erobert, heißt es, und daher waren ihm die Blinden und die Lahmen verhasst und sie durften dann eben auch nicht das Haus des Ewigen betreten. Und das müssen nicht notwendigerweise Priester sein, sondern überhaupt sozusagen eine Ausgrenzung von Behinderten, die im heiligen Bezirk nichts zu suchen haben. Denn das ist sicher etwas, was in der Antike schon auch sehr verbreitet war, dass man eben auch körperliche Behinderung als Zeichen einer Strafe Gottes gesehen hat und damit eben auch Ausgrenzung gerechtfertigt hat. Das sind ja auch Dinge, die Ich glaube, auch in der katholischen Kirche war das bis so, noch gar nicht so, vor wenigen Jahrzehnten waren solche Sachen auch nicht selbstverständlich, ob jemand, der behindert ist, Priester oder selbst Ministrant sein kann. Das ist, inzwischen sind diese Sachen aufgehoben, aber das war durchaus nicht immer selbstverständlich. Aber wie gesagt, spezifisch für den König kann man es nicht sagen. Für andere Amtsträger, ein anderer Fall wäre, das trifft ja auf Mephibosheth nicht zu, wäre der Aussatz. Da gibt es, also der Aussatz ist etwas, wo man ja auch außerhalb des Lagers der Stadt wohnen muss. Und da gibt es den einen König,
Ja.
Osia, der auch von Aussatz befallen wird. Und dann heißt es eben auch, also er ist zwar noch nominell König, aber es ist sein Sohn, der die Königsgeschäfte durchführen. Also im Falle des Aussatzes kommt man offensichtlich zu der Folgerung, ein Aussätziger kann das Königsamt zumindest nicht ausüben.
Sind denn Behinderungen jetzt genauer definiert? Das ist ja nun ein Riesenbegriff. Deswegen frage ich
Ja.
jetzt noch mal nach. Also wer jetzt die Priesterwürde hat beispielsweise und allmählich in die Jahre kommt, wird davon ausgehen müssen, dass er entsprechende körperliche Beschwerden dann auch bekommt. Kann man sich ja ausmalen, was dann alles ist. Das heißt, ist da irgendwie eine Grenze dann definiert oder?
Also bei den Leviten gibt es Altersgrenzen, bis zu welchem, weil die ja auch, zumindest in der Wüste, diejenigen sind, die ja auch das Bundeszelt tragen müssen. Das geht von 20 bis 50. Wer älter als 50 ist, ganz egal, ob er ein Gebrechen hat oder nicht, der ist nicht mehr da. Bei den Priestern gibt es keine Altersgrenze in dem Sinn, sondern, und es sind auch, ich versuche, das ist in Levitikus, ich suche gerade die Stelle, wo das ein bisschen genauer gesagt wird. Ja, das ist in Levitikus 21 ab Vers
Kommt der von rechts oder?
16. Da kommen die Vorschriften, welche Gebrechen der Priester es sind, die sie untauglich machen. Da gehören zu unter anderem Blindheit, Lahmheit, auch Beschädigung an den Geschlechtsteilen. Dazu noch an, das wird auch teilweise sehen, das sind auch Ausdrücke, die nicht so eindeutig sind, das wird auch lange diskutiert. Aber es hat sozusagen wirklich nichts mit Altersgebrechen zu tun. Das vielleicht, man, damals sind ja auch die meisten Menschen nicht so alt geworden, vielleicht war das auch ein weniger das Problem. Also es geht hier eher um Gebrechen, die eigentlich auch zu jedem Alter passieren können. Sozusagen Altersschwäche in dem Sinne wird nicht als Behinderung gesehen, sondern Dinge, die durch einen Unfall oder durch auch wegen noch einmal der Geburt schon zustande gekommen sein können. Ja, aber es wäre eine Sache, die man sich durchaus noch weiter vertiefen könnte und auch, also meines Wissens, also bei Rabbinern heute zum Beispiel würde das überhaupt keine Rolle spielen. Also sozusagen, solange Leute in der Lage sind, weiter zu lehren. Es ist ja oft so, dass Rabbiner, die auch schon hochbetagt sind, immer noch ihre Vorträge halten. Und auch wenn sie vielleicht selbst im Rollstuhl sitzen, solange sie noch in der Lage sind, geistig das zu tun, ist es überhaupt keine Frage, dass das in Ordnung ist. Ja. Frau Fichtbauer.
Ja, ich möchte noch mal auf die arme Michal eingehen. Das ist Davids Abschiedskuss an Michal. Das ist der Abschiedskuss der Bibel an Michal. Das ist der Kuss eines Menschen, der eine gefährlich ansteckende, tödliche Krankheit hat und die durch den Kuss überträgt. So, und David hatte ja jede Menge Nebenfrauen. Und von diesen Nebenfrauen hatte er jede Menge Kinder, 10 Nebenfrauenkinder. Und warum werden jetzt gerade die Kinder, die Adopt, ich nenne sie jetzt Adoptivkinder, von Michal ausgeliefert? Er hätte andere Kinder ausliefern können. Und jetzt nimmt er der armen Michal auch noch die Kinder, um die sie sich gekümmert hat, obwohl sie selbst ja gar keine haben konnte, oder keine hatte. Ja, also nein, das finde ich ganz fürchterlich. Also
Also,
nein, das.
darum habe ich auch den Text von Joachim Brandes gebracht. Natürlich ist klar, in der Logik der Geschichte müssen diejenigen, die hingerichtet werden, Nachkommen Sauls sein. Und all die anderen Kinder Davids stammten ja nicht vom Haus Saul. Aber ich denke, es ist schon wichtig, und da hatte ich auch bei den anderen Auslegern das Gefühl, eigentlich interessiert sie das überhaupt nicht. Und das ist eben das, was Joachim Brandis hier zum Ausdruck bringt. Also neben der schrecklichen Geschichte an sich und den 7 Männern, die ihr Leben verloren haben, wir haben ja auch eine Geschichte einer Frau, deren Leben letztlich auch wegen David als absolute Tragödie endet. Und die sowohl den Mann, in den sie verliebt war, eben nicht bekommt, weil David andere Interessen hat, als keine leiblichen Kinder hat und auch noch ihre Adoptivkinder verliert. Und was Joachim Brandis, sie hatte ich schon mal erwähnt, sie hat ja auch einen Roman geschrieben, in dem sie in ihrer Fantasie die Geschichte Michaels entwickelt. Und in diesem Roman ist es also so, dass von diesen 5 Söhnen einer wirklich ihr leiblicher Sohn mit Paltiel ist. Und dieser leibliche Sohn Michals, noch bevor er hingerichtet wurde, also die Hinrichtung lässt sie so stehen, wie sie in der Bibel ist, dass der aber noch vorher eine Freundin hatte, die schwanger war. Und deren Sohn wird dann Jerobeam sein, der schließlich Salomos Sohn Rechabeam das Königtum nehmen wird, und in dem Weise lebt dann sozusagen im Haus Jerobeam, das aber nachher auch in der Bibel ja völlig vernichtet wird, schafft sie es also noch Michal weiterleben zu lassen. Also das, und ich finde schon, ich wollte eigentlich auch davon ein bisschen was bringen, aber die Texte waren mal wieder zu lang. Ich finde es schon eine spannende Idee, auf die Weise zu versuchen, den Text zu erlösen, die Gestalt zu erlösen und Michal eine Zukunft zu sehen. Und sie macht es eigentlich schon, natürlich auch mit dichterischen Freiheiten, aber schon auch durch Ansätze an biblischen Zitaten, also nicht völlig aus der Luft geholt. Das ist schon in dem Sinne auch eine sehr spannende Sache. Ja, Cor.
Ja, ich fand in diesem Verband eigentlich auch interessant doch, dass von David dann gesagt wird, ja, kannte er dann dieser Blutrache, dass man das nicht tun sollte können und sowieso das Mörden. Also das würde man eigentlich von, was wir uns vorgestellt haben, was ich mir immer von David vorgestellt habe, nicht denken, dass er so, das auch so leicht, ohne nachzudenken oder ja, ohne einige Bedenken, das einfach zu tun. Also, ja.
Nein, das ist genau das, was für den Talmud ja klar ist. Also die Rabbinen können sich nicht vorstellen, dass David dieses Gebot nicht gehalten hat. Und darum müssen sie ja eine etwas weit hergeholte Erklärung finden, warum es trotzdem passiert ist. Wenn
Bin ich
Joachim
nicht
Brandis
eins
das
mit
hier
der, da
so.
bin ich jetzt nicht eins mit der Rabbiner dann, also ich sage.
Ja, und ich denke, worauf sich natürlich Joachim Brandis berufen kann, de facto sehen wir in den Samuel-Büchern dauernd, dass offensichtlich ein großer Teil der Gesetze der Tora nicht bekannt waren.
Genau.
Und die heutige Bibelforschung wird ja auch sagen, ein großer Teil der Gesetze sind eben wirklich erst kurz vor der Zeit des Exils oder nachexilisch. Und von daher habe ich das wirklich nicht gekannt, denn das gab es noch nicht.
Ja, gut.
Das spielt natürlich auch mit.
Aber dann noch, ich meine, ich weiß nicht, in welcher Zeit man das dann lesen muss, aber gab es denn damals kein Gewissen?
Das, also ich denke schon, dass sie es schafft, hier zum Ausdruck zu bringen, dass David ziemlich leichtfertig, könnte man wohl sagen, den Gibeonitern nachgibt und sich vielleicht etwas mehr Mühe hätte geben können, die Sache anders zu lösen. Das,
Das gilt nicht nur hier, also es gibt auch
ja,
andere Texte und
genau.
das
Ja,
ist
wir haben
was.
ja gesehen, dass David eine sehr schillernde Figur ist, und wenn auch die traditionelle Auslegung sich große Mühe gibt, ihn entweder positiv oder zumindest als einen umkehrbereiten Menschen darzustellen, spricht auch vieles dafür, es anders zu sehen.
Aber das ist auch, weil Menschen es so schwierig finden, um die Bibel zu lesen.
Ja, das, aber ich denke eben auch wirklich, da ist vielleicht auch die moderne Exegese, die auch bereit ist, Figuren wie David kritisch zu sehen, hilft da vielleicht auch ein Stück weiter, dass wir da wirklich menschliche Geschichten haben und vielleicht auch, also eben wenn man jetzt Davids Geschichte so lesen will, wie Joachim Brandis es macht, könnte man sagen, also eigentlich, das Buch Samuel will uns hier einen äußerst problematischen Mann vorstellen und will das auch gar nicht unter den Tisch kehren, sondern
Nein.
uns irgendwo auch davor bewahren, im Gegensatz zum Buch der Chronik, David völlig reinzuwaschen. Und es ist ja schon klar, das hat man auch im Buch Genesis schon gemerkt und selbst bei Mose, es gibt keinen Menschen, der völlig in Ordnung ist.
Ja.
Und alle haben irgendwie was, was sie problematisch macht.
Okay.
Frau Fricke.
Ja, danke.
Sie sind noch stumm geschaltet.
So, jetzt, ja.
Ja.
Also mir geht das Leid dieser Mütter nah. Wir trauern alle mit Maria um den unschuldigen Tod von Jesus, sage ich jetzt mal als Christen. Und dann sterben da zwei Kinder und ich kann die Rizpa, ne, sehr gut verstehen, dass die, ja, die Leichname bewacht, ja, dass sie nicht einfach ihre Söhne auslöscht, sage ich mal, und begräbt und fertig ist und die Michal aus. Also ich finde, ich verstehe das, warum das so erzählt wird, aber ich finde das unglaublich grausam, muss ich wirklich sagen.
Ja, es ist enorm grausam.
Aber kann
Und
ich
auch
nicht
zu
anders
Rizpas
sagen.
Gestalt würde sich lohnen, sich dann auch weiter Gedanken
Ja.
zu machen. Sie wird wirklich zu der Leidensmutter, die, ja, was sich das bildlich vorzustellen, da gibt es auch durchaus Gemälde, die das zeigen, schon enorm, sich diese Szene vorzustellen.
Ja.
Das heißt ja auch, dass sie sich dauernd die Leichen ihrer Söhne ansehen muss, wenn sie dann
Genau,
mit ihrer
diesen
Mutter.
Verfall. Und das muss ja furchtbar sein, wie diese
Ja.
Frau gelitten hat. Also denke ich mir.
Ja. Jochi Brandes schreibt auch am Eingang, das Kapitel ist so furchtbar, dass es deswegen auch nicht in das Curriculum der israelischen Schulen Eingang gefunden hat. Also man offensichtlich wird er das Buch Samuel ohne Kapitel 21 unterrichtet.
Okay.
Ich habe es nicht nachgeprüft, aber könnte ich mir gut vorstellen.
Manchmal muss man
Anita.
nicht alles wissen, ja. Ja, danke.
Ja, ich denke andererseits, wenn man mal schaut, die ganzen Frauen, die in der Davidsgeschichte vorkommen, die werden ja alle im Grunde genommen Opfer und die sind sozusagen das Pendant zu der Machtgeschichte.
Ja.
Na, auf der einen Seite ist Macht und und die immer auch Machtmissbrauch und dann gibt es immer Opfer und die sich aber im Grunde genommen, also die wichtige Hinweise darauf geben, denn gerade auch dieser Trauerritus bringt den David ja erst auf die Idee, dann auch die Leichname Sauls und Jonathans zu holen. Das ist ja das Verrückte, dass er erst drauf gebracht werden muss. Also die Frauen sind sowas wie Mahnerinnen am Rande, die hätte man ja auch rausnehmen können, aber sie sind drin geblieben. Und von daher ist das, kann man das vielleicht auch so sehen, dass die der Hinweis auf das potenzielle Gewissen sind, was im Kontext von Macht ausgeblendet wird. Das finde ich auch, also natürlich aus heutiger Perspektive, aber ist auch ein Zugang, finde ich, dazu. Und deswegen sind diese Texte, finde ich, gerade auch, wie die auch in Brandes, einfach auch wichtig, das so auch zu sehen. Und das ist für uns, glaube ich, heute auch eine Hilfe. Aber das Schöne ist, sie sind im biblischen Kanon geblieben. Egal, ob sie jetzt gelesen werden oder nicht, so. Und ich sag mal, in dem Moment, wo man das liest, stößt man automatisch auf diese widersprüchlichen Stellen. Also wenn man eine solche Geschichte beispielsweise als Bibliolog oder als Bibliodrama spielt, dann gibt's an der Stelle deutlich, den kommt der Widerspruch zu dem, was da, dann kann man den nicht glorreich mehr zeigen, den David. Das ist schon, finde ich, hat auch was.
Ja, ich denke wirklich, also natürlich sind wir heute aufmerksamer für diese Gedanken, aber es spricht wirklich für die Bibel, dass sie eben diese Verse gelassen hat und diese Frauen und sei es auch manchmal nur in einem halben Vers erwähnt hat, denn sonst hätten wir ja gar keine Chance davon zu reden, wenn nicht zumindest diese Ansätze da wären. Frau Reinders.
Ja, es ist so, wenn Frau Zucchetti-Dibur die Hand hebt, dann mache ich das automatisch auch, weil wir praktisch an einem Marionettenfaden hängen durch die Webex, durch den geteilten Webex-Raum. Wollte nur darauf hinweisen, weil eben, also dann nehme ich jetzt auch die Gelegenheit wahr, dass eben mal die Frage kam, ob es kein Gewissen gab bei den biblischen Gestalten, dass wir im November auch eine Tagung zum Thema Gewissen anbieten. Das passt jetzt ganz schön.
Ja. Gut. Und das ist dann ja auch ein schönes Schlusswort, wenn sonst keine. Beim nächsten Mal werden wir David hauptsächlich als Psalmensänger erleben, nämlich das Kapitel 22, was eigentlich der Psalm 18 ist. Aber wie ich beim Vorbereiten gemerkt habe, auch dieser Psalm hat ist nicht ganz ungewalt und nicht ganz nicht gewalttätig. Also da liegt mir auch einiges schon schwer im Magen und mal sehen, ob ich. Bisher habe ich noch nichts gefunden, was das irgend, was sich dem gegenüberstellt, aber wir werden mal sehen, was wir damit machen. Gut, dann bis nächste Woche.